Heute folgt direkt Teil 2 der Narrativserie, die ich mit Thomas Brandt Ende Oktober in Kuala Lumpur aufgenommen habe. Es ist mehr als eine Fortsetzung. Auch interessant übrigens, dass das Video, obwohl es länger war, deutlich mehr bei YouTube geklickt wurde. Wir hatten dort eines der größten Engagements unter dem Video, ganz viele Kommentare. Also, woran liegt das? Ja, Thomas hat hier nochmal richtig geliefert. Er hat ausgeteilt, aber wie immer hat er das natürlich sehr sachlich und fundiert gemacht und wir haben auch Themen angesprochen, die eben besonders kritisch und interessant sind, wie zum Beispiel die Taiwan-Problematik. Wie kommunistisch ist China wirklich? Was hat es mit Russland und China-Analogien auf sich? Also ganz, ganz viele interessante Themen, aus meiner Sicht nichts, was man verpassen sollte. Ich möchte, bevor ich dich jetzt in die Podcast-Episode entlasse, dir einen guten Rutsch wünschen, bedanke mich natürlich für deine Unterstützung auf allen Kanälen und freue mich, dich dann gesund und munter in 2026 auf meinen Kanälen wieder begrüßen zu dürfen. Jetzt viel Spaß. Thomas, willkommen zum zweiten Teil unserer China-Narrativ-Serie. Im ersten haben wir schon viel über ganz kritische Faktoren gesprochen, ja, speziell auch über Deutschland. Vielleicht nochmal eingangs für die Zuschauer. Du hast China-Narrative rausgearbeitet, hast dort an die 50 Stück. Es gibt Leute, die sammeln Kühlschrankmagneten, es gibt Leute, die sammeln Labubus. Du sammelst China-Narrative. Was genau ist der Hintergrund, dass man die sozusagen kollektiviert in irgendeiner Form?
Ja, also ich habe festgestellt, ich habe mich gefragt vor einigen Jahren, ich habe mich beschäftigt mit 2000 Jahre China-Wahrnehmung in der Welt, aber auch im Westen und bei uns. Und was mich besonders gestört hat in den letzten 4 Jahren, ist, dass China-Bild bei uns in Deutschland so negativ geworden ist. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Ich lebe in Asien, in Malaysia. Da hat man gar nichts von dieser Wahrnehmung oder nur in Ansätzen. Aber es durchdringt die Gesellschaft nicht negativ. Und so habe ich die Narrative analysiert und habe festgestellt, dass es ein permanentes, festes Prinzip. Immer wieder werden neue Narrative aufgelegt, alle 2 Monate in den Markt gehauen, bei uns bespielt, nicht in Portugal, nicht in Finnland, bei uns als Motor in Deutschland in Europa und in Amerika werden diese Narrative geopolitisch inszeniert, dann bespielt und zementiert, häufig wiederholt und dadurch entsteht ein Gefühl der Wahrnehmung, das ist das Bild von China. Wenn ich in Asien bin, ASEAN, ist das Bild ein völlig anderes und man hat überhaupt nicht dieses negative China-Bild und man schätzt China wirtschaftlich in vielen Dingen und diese Seite fehlt völlig. Was man in Südostasien, in Asien hat, ist natürlich ein anderes Bild. Man hat das Narrativ von einem US-Bully-Bashing und die westlichen Alliierten, die hinterherrennen. Und grundsätzlich lehne ich mich auf gegen Propaganda. Ja. Social Media und inszenierte, geopolitisch inszenierte Propaganda ist das, wogegen ich mich wende, auf beiden Seiten im Übrigen. Ja.
Und das ist eigentlich eine schöne Einleitung jetzt zu dem ersten Narrativ, was wir uns überlegt haben. Denn es ist so, dass hier gewisse Narrative in Asien entweder gar nicht vorhanden sind oder in einem ganz anderen Kontext, einer ganz anderen Wahrnehmung. Ja. Ein gutes Beispiel ist Taiwan. Ich war schon sehr oft in Taiwan. Ich bin natürlich auch in anderen Teilen von Asien unterwegs und weiß, dass hier diese ganze Taiwan-Debatte entweder gar nicht stattfindet oder das komplett anders gesehen wird. Damit fangen wir jetzt mal an. Taiwan, habe ich auch gesagt, die Zuschauer interessieren das unglaublich, ja, weil der Hintergrund ist natürlich Investorensicht. Viele sind entweder in TSMC unsicherheit.
Ja.
Oder sagen auch direkt, wenn da was passiert, brennt die Hütte überall ab. Und das ist halt ein ganz wichtiges Thema für die Zuschauer.
Also Taiwan war eben auch eines der typischen Narrativen, Permanent-Narrativ, so nenne ich die, die immer wieder bespielt werden und nicht mit dem Ereignis nach 3 Wochen wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Also es wird dieses Narrativ geschürt, China wird militärisch in Taiwan eingreifen und da gibt es riesige Dokumentationen zu Berichte etc. Aus meiner Sicht ist es ein typisches Narrativ, um fehlzuleiten, aus folgenden Gründen. Zum einen, relativ wichtig ist, Chinesen werden niemals Chinesen angreifen. Da wird also kein Krieg passieren, so wie man sich das im schlimmsten Fall vorstellt und wie es in Medien dokumentiert wird. Ja. Selbst der chinesische Staatsbürger, dieser oder ein anderer, wird einen Teufel tun, und eben nicht Chinesen militärisch angreifen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist sicherlich zu nennen, du hast die große Halbleiterfirma, die weltwichtigste Firma wahrscheinlich sogar in Taiwan, produziert Semikonduktoren, macht 80% der ganz kleinen 2 bis 3 µ Semikonduktoren, die man braucht für Kriegsführung, für Satelliten, für High-End und 50% der Chips, der Halbleiter für den Normalbereich. Diese Firma hat über 28 Fabriken weltweit, baut jetzt auch in Dresden eine in Amerika. Und da ist das Prinzip der verbrannten Erde eben bekannt. Würde man Taiwan angreifen, von wem auch immer, und die würden die Fabrik in die Luft jagen, dann hätten die ganze Welt über 10 Jahre nicht die besten und wichtigsten Chips der Welt. Nicht die Amerikaner hätten sie nicht, die Chinesen hätten sie nicht, weil die ganze Welt von diesen Halbleitern im Augenblick abhängt. Deswegen gab es die Initiative in den USA, bei uns und sonst wo, schnell im Chip-Bereich nachzulegen sozusagen. Und das ist das Prinzip der verbrannten Erde. Taiwan, nicht das Land, sondern diese Firma ist zu wertvoll, dass das in die Luft gehen würde. Das ist als nächstes zu nennen.
Und ergänzt muss man sagen, die absoluten Top-Chips werden fast ausschließlich nach wie vor in Taiwan produziert.
Absolut.
Was dort irgendwo in Dresden oder in Arizona gebaut wird, das ist nicht minderwertig.
5 bis 7 µ. Genau, das sind die braucht man in Autos, in Handphones. Aber die Hightech-Sachen geben die Taiwanesen, das ist ja ihre Lebensversicherung, auch nicht aus der Hand. Man wäre ja auch blöd.
Ja.
Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist und was mich an der deutschen Medienlandschaft stört, keiner redet darüber, dass wir offiziell, seit wir China anerkannt haben, eine Ein-China-Politik fahren. 183 Länder der Welt fahren eine Ein-China-Politik. Das heißt, wir erkennen China an, aber nicht Taiwan. Taiwan hat bei uns keine Botschaft. Und unsere offizielle Politiklinie heißt eben, wir erkennen nur China an. Und das ist etwas, das fehlt mir in der Medienlandschaft völlig. In jedem Zeitungsartikel, keinem Zeitungsartikel wird das angesprochen. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein. Da sollte auch jeder Bürger und jeder Journalist sich danach richten, was offiziell unsere politische Linie ist. Vielleicht ein weiterer Punkt, wir Deutschen sollten, glaube ich, am Ende auch aufpassen. Wir haben ja eine Wiedervereinigung erlebt und ich bin Volkswirt, habe damals unsere Wiedervereinigung, ich lag da falsch. Ich habe sie nicht so vorhergesagt und ich muss als Volkswirt sagen, ich lag da ein bisschen schief. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt Bezug auf China und Taiwan, wir sollten uns eigentlich zurückhalten, wenn es um Wiedervereinigung geht. Und also wie gesagt, das ist ein typisches Narrativ, was uns Angst und Schrecken versetzt und auch Finanzinvestoren und andere eben. Aber aus meiner Sicht, diese genannten Gründe, ist das nicht wahrscheinlich. Ich hab 5 Bierwetten auf ein halbes Weizenbier laufen und davon habe ich schon 3 gewonnen und 2 gehen in noch 2 Jahre sozusagen.
Oh nein, nachdem, genau, wie du verträgst. Aber es ist interessant, weil du es gesagt hast, so ein sensibles Thema in China.
Ja.
Und Deutschland ist trotzdem eines der Länder, was dort eigentlich am meisten sozusagen auffühlt, immer wieder bei China. Und das ist letztendlich eine Aneinanderkettung von Affronts teilweise, die ist ja auch da China.
Es spielt hier auch in der Region, in Asien, keine Rolle, dieses Narrativ.
Ja.
Die Menschen sind gespalten, ja auch in Taiwan. Hongkong ist wieder zurückgeführt. Aber auch meine besten Freunde, Chinesen hier, auch viele, die sich mit Geopolitik beschäftigen, da gibt es ein Lager, die sind für eine Wiedervereinigung, einige dagegen. Aber es gibt da auch nichts Deutliches, sodass man sagen kann, die eine oder andere. Aber es gibt das Narrativ an sich nicht.
Genau. Ja, auch in Taiwan war das so. Die haben eine starke Identität in Taiwan. Ja,
ja.
Das ist klar. Aber das hat man in China auch in anderen Provinzen, muss man mal dazu sagen. Und gleichzeitig ist es eben nicht so eindeutig. Und was eben für mich jetzt oder für meine, sagen wir mal so, die Zuschauer, die vor allem im Investorenbereich tätig sind, was für die halt ein Problem war, das müssen wir ganz kurz ansprechen, ist Russland. Ich weiß, diese Analogie ist aus meiner Sicht sehr fragwürdig, aber aufgrund eben gewisser Vorkommnisse waren viele russische Aktien plötzlich nicht mehr handelbar.
Ja.
Ich selbst war davon nicht betroffen, muss auch sagen, es war ein Stück weit Zufall, dass ich damals nicht investiert war. Viele waren zum Beispiel in Gazprom investiert und viele haben dort eben auch Geld verloren und manche auch nicht wenig und haben natürlich dann direkt sozusagen auch geschussfolgert, das kommt bis heute, immer wieder das Kommentar, das kann mir jetzt auch bei China passieren. Warum vielleicht sollte man hier wirklich ganz da trennen zwischen Russland und China?
Ja, das ist ein typisches Narrativ, China einzuordnen in die bösen 3, China, Russland und Nordkorea oder vielleicht auch Indien noch. Meine Mutter hatte vor 2 Monaten gesagt, wie die Bilder in den deutschen Nachrichten erschienen, Modi mit Xi und mit Putin und sagt, ja, das sind ja alles Freunde. So, da habe ich gesagt, Mutter, wir sind gerade noch am letzten Oktobertag, dass es die letzten Jahre keine direkte Flugverbindung zwischen China und Indien gegeben hat. Aber auch, die werden jetzt wieder aufgenommen. Ja. Das ist kein Bewusst, weil man dreimal die Bilder häufig bespielt sieht, das sind ja Freunde. Dass es keine direkten Flugverbindungen gibt zum Beispiel. Oder dass eben Russland traditionell einer der größten Feinde oder der größten Länder, Nachbarländer, mit dem am meisten Konflikte existierten, neben Japan, von China. So, und das ist auch etwas, das vergisst man sehr schnell. Und da wird sehr schnell die eine Fraktion mit der anderen zusammengetan. Und das ist ein typisches Narrativ, was bespielt wird. Es gibt keine Freundschaften zwischen Ländern, es gibt klare Interessen. Und dass es hier und da Überschneidungen von Interessen gibt, Chinas mit Russland auch die Dominanz des Dollars und der Amerikaner etwas zurückzuführen, die gibt es sicherlich, die verstehe ich auch im Übrigen. Die werden auch in Südostasien, im globalen Süden, im Rest der Welt sehr gut verstanden. Aber es gibt, deswegen bedauere ich beispielsweise, dass man in Bezug auf den Ukraine-Konflikt auch China nicht so sehr ins Visier genommen hat, um diesen Konflikt zu lösen und das geglaubt hat, aus Europa zu machen.
Als Beispiel. Sehr guter Punkt eigentlich, ja. Ja, also ich habe mich damit auch erst mit der Zeit beschäftigt. Es ist interessant, dass man ja keine Historie eigentlich, sogar das teilweise Phänomen hat, dass China und Russland viel mehr Spannung hatten als mit den USA. Also dass die sozusagen schon immer die Freunde waren, ist absolut falsch. Aber da kommen wir jetzt eigentlich schon in das nächste Narrativ, was wir uns überlegt hatten. Was sie natürlich gemeinsam hatten, zumindest mal von der Prägung und von ihrer Ausrichtung, von ihrer Ideologie, das ist der Kommunismus oder im Prinzip auch Sozialismus in teilweise sehr starker Form. Und da sehen wir jetzt am nächsten Punkt. China ist kommunistisch und da ist wirklich immer so, ich blende es jetzt mal nicht ein ausnahmsweise, ich könnte sie in eine Militärparade einblenden mit den Flaggen und damit wäre eigentlich schon alles gesagt.
Ja. Neben China ist Diktatur, das ist ein Narrativ, China ist autoritär, ist ein zweites, China ist kommunistisch oder China und Kommunismus. Das ist so das, was man vor Jahren am meisten bespielt hat, aber man hat auch seitens der Amerikaner gespürt, dass dieses Narrativ gar nicht so sehr funktioniert, weil das ist jetzt sehr interessant, China als Land ist kommunistisch, als Regierung ist kommunistisch, als Partei ist kommunistisch. Man hat 98 Millionen kommunistische Mitglieder sozusagen. Das sucht seinesgleichen. Aber das Interessante daran ist, Chinesen, die Menschen, sind das Gegenteil eigentlich von Kommunisten. Und das hat man, glaube ich, über die Jahre, nur wenige haben das gespürt. Wenn man nach China geht oder auch Chinesen weltweit in Südostasien oder in China sieht, der Chinese ist das Gegenteil von kommunistisch. Er ist höchst individuell und höchst kapitalistisch. Mhm. Es zählt das Geld und der direkte, kurze Weg zum Geld. Ich würde sogar sagen, wir sind in Deutschland zum Teil sozialistisch. Wir fragen bei jedem ABC den Staat, dass er doch bitte helfen soll. Wir sind sozialistischer und wir haben auch eine höhere Staatsquote im Übrigen als China. Ja. Und wir sind sozialistischer. Aber für mich, von der Seite kommt, es gibt keinen individualkapitalistischeren Menschen als den Chinesen. Und natürlich, wenn wir jetzt Xi wären, wir wären jetzt Nummer 1 und 2 in China und wir sitzen hier beim Bierchen am Tisch, dann haben wir das Problem, ein riesiges Land voller Individuen, die alle individualistisch sind, kapitalistisch denken und wenig sozialistisch denken, zusammenzuhalten. Und den Kommunismus, den hat man nicht in China erfunden, den hat man aus Europa. Das ist das Nächste, aus Deutschland, Marx und von Russland. Ja. In 40er Jahren musste man Tage warten, um Stalin zu treffen. Und so hat man den Kommunismus, das ist kein eigenes System aus China. Und das ist auch einer der Gründe, warum konfuzianische Glauben und Gedankensformen wieder Einhalt erhalten. Weil man, ich glaube auch Qi und man hat in China auch gespürt, wenn man sieht, vor 30 Jahren gab es noch 20, 30 kommunistische Länder in der Welt. Mit der Auflösung der UdSSR sind die verflogen. Man hat nur noch 2, 3 Länder übrig, China, Nordkorea etc. Und man weiß, Kommunismus ist auf dem absteigenden Ast sozusagen. Und vielleicht spürt man auch, dass Kommunismus ein fremdes System ist, was man in einer eigenen chinesischen Version erhalten hat und hat. Und womit man das Land zusammenhält. Die größte Herausforderung für China war es schon immer und ist es, China als Land zusammenzuhalten, um China zu verstehen. Dafür hat man dieses System Kommunismus nun egal woher. Und die
Partei letztendlich.
Und die heißt Partei.
So seit einigen Jahrzehnten.
Und die kittet das Ganze. Ja. Jetzt mag man fragen, wie lange hält das noch? Und das ist eine interessante Frage. Aber der wichtige Gedanke ist, Chinesen in Mainland oder Übersee sind das Gegenteil von kommunistisch und sozialistisch, sondern sind kapitalistisch Individuen und trachten danach, jede Minute, jeden Tag mehr zu verdienen und durch ihre praktische Orientierung mehr Geld zu machen. Also wir könnten wiederum was von den Chinesen lernen. Also dieses typische Narrativ, China ist kommunistisch, ist lächerlich. Und es wird auch aus meiner Sicht immer etwas weniger bespielt, weil man eigentlich spürt, dass das Gegenteil der Fall ist.
Ich finde das sehr interessant, weil man wirklich das Gefühl hat, es gibt Länder, die eigentlich sozialistischer von ihrer Prägung sind. Ich würde da Deutschland mit reinnehmen, auch Länder wie Japan, denen aber der Kapitalismus dann ein Stück weit aufgestülpt wurde. Und es gibt Länder, die eigentlich von ihrer Mentalität stark kapitalist geprägt sind. Das ist China, das sieht man überall. Vor allem, wenn man in China ist oder mit Chinesen zu tun hat. Jeder will sagen, der Kommunismus indoktriniert wurde ein Stück weit.
Vielleicht dazu noch einen Punkt. Natürlich hat man in China festgestellt, nach der Öffnung durch Deng Xiaoping, kapitalistisch der Welt sich öffnen, wirtschaftlich sich zu öffnen, hat man festgestellt, dass das Krebsgeschwür der kapitalistischen Orientierung, dass einige Großunternehmen zu mächtig werden. Ja. Und das war Jack Ma und eben dass zwei, drei größere Unternehmen in China mächtiger wurden als der Staat, als der Staatspräsident Xi und als die Partei. Und die wurden natürlich am Schlips rangeholt sozusagen und ein bisschen zurechtgestoßen. Und dadurch hat man versucht, man die negativen Seiten des extremen Kapitalismus, die hat man also rangeholt und gesagt, wenn du musst dich dem unserem System fügen, du darfst nicht mächtiger werden als der Staat. Und das sind natürlich auch Dinge, die Investoren sich fragen, was passiert da? Warum ist der immer aus dem Landes? Jetzt wurde er wieder eingeladen, jetzt holt man ihn ins wirtschaftliche Boot zurück, man braucht ihn. Aber man wollte diesen zwei, drei Großen eben zeigen, sie dürfen nicht über dem Staat stehen. Sie müssen sich noch unterordnen und dann dürfen sie.
Genau. Sozusagen. Ist aber auch insofern das Verständnis, als das natürlich, das eine ist ein politisches System, das andere ein wirtschaftliches. Also nur weil ich autoritär bin, was China jetzt zum Gewissen da ist, würden wir, glaube ich, nicht in Abrede stellen.
Absolut, absolut.
Aber nicht, dass ich kommunistisch bin, nur weil ich eben stärker reguliere und eingreife. Ja. Das ist ein typisches Merkmal von Kommunismus, von Sozialismus. Aber es heißt nicht, dass ich jetzt plötzlich die Privatwirtschaft runterfahre, nur weil ich da eben sozusagen einem ein bisschen wieder einholen. Das wird aus meiner Sicht immer wieder passieren. KI, Riesenthema. Da wird China wieder regulieren. Das hat aber nichts mit Kommunismus zu tun.
Ja, das ist das System. Und nicht nur China, sondern Gesamtasien hat man eine hierarchischere Staatsprägung. Das geht nicht nur an Staat, das beginnt bei der Familie. Familie, Firma und dann Staat.
Und dann ist das System wieder.
So, und das hat man, und das ist etwas, was man in Europa häufig nicht versteht, dass es hier eine andere Hierarchie gibt. Und das typische Beispiel ist, wenn man nach Bali fährt und der Tourist lädt dann den Fahrer und den Tourguide, den darf er mit zum Essen einladen, weil er so happy ist und in den Reisfeldern so schön. Und dann lädt man sogar den Fahrer mit zum Essen ein. Ist aber Quatsch, das macht man nicht, weil da muss man einen Hierarchieabstand halten. Der Touristguide darf mit die Ente mit Sambal im Reisfeld essen, aber der Fahrer, der ist am liebsten mit seinen Fahrern draußen. Und da muss man also diese Hierarchieabstände auch berücksichtigen. Und das ist etwas, was in Deutschland, Europa schwer verstanden wird, auch beim Geschäftemachen der Unternehmen.
Ja, wir sehen, haben wir auch schon in der letzten Folge diskutiert, gerade die Politik versteht es oft nicht. Da haben wir auch gerade wieder Entwicklungen, die nicht unbedingt nur positiv sind. Vielleicht das Narrativ nochmal drauf eingehen. China-Strategie haben wir auch schon uns dran gewagt. Wie siehst du das Ganze?
Ja, wie ich schon gesagt habe, die China-Strategie war im Grunde das Papier nicht wert. Sie hätte in eine europäische Strategie, erstens in eine europäische Strategie eingepasst werden müssen. Sie hätte... Grundsätzlich ist eine Strategie was Gutes.
Ja.
Und grundsätzlich sollte man als weltführende Nation, wir sind Nummer 3 Volkswirtschaft der Welt, wir sind im Export sehr stark, technologieorientiert immer noch. Und wir sollten Strategien haben, mit zum Beispiel, wie wir mit den besten, den größten 5 weltweiten Wirtschaftspartnern umgehen.
Ja.
Aber warum nimmt man selektiv China? Völliger Quatsch. Warum? Jetzt fehlt eine USA-Strategie. Warum hat man keine Strategie zu USA? Schädigen uns und viele Länder der Welt gerade. Und dazu sollte man nicht zu einem Land herausgepickt, sondern insgesamt eine Strategie zu den größten 5 Märkten der Welt haben. Das macht Sinn. Und dann sollte man eine Strategie, die China-Strategie zurück dazu eben positiv aufsetzen und nicht negativ. Ja. Die wir hatten, war so negativ aufgesetzt und die war als negativ kommuniziert. Wir müssen uns gegen etwas wehren. Wir müssen uns gegen ein aggressives China wehren. Und das ist etwas, was überhaupt nicht passt, sondern die sollte konstruktiv aufgesetzt werden.
Genau, sie war negativ und vage. Und jetzt mal ganz konkret, was hier gerade passiert ist. Wir haben es ja im ASEAN-Gipfel erlebt, vor der Haustür sozusagen. alle Großen waren da, das Ganze ging dann noch weiter. Also das muss man auch mal sagen, es war eben nicht nur Trump, es war auch nicht nur ASEAN und die Chinesen, die hier waren. Es waren eben auch Leute wie Modi da, Brasilien, Australien.
Deutschland fehlte.
Genau,
Europa fehlte.
Wie bewertest du das? Und jetzt auch noch, unser Außenminister hat seinen Besuch auch parallel quasi abgesagt. Also da kam so viel zusammen, dass ich denke, ja, hier wird wirklich Geschichte geschrieben.
Ja.
Und Deutschland übt sich eigentlich in einer strategischen Entfremdung, muss man so sagen.
Vielleicht zu unserer, ich erlaube mir eine politische Bemerkung, zu unserer letzten Regierung, also nicht zu der jetzigen, dass Deutschland einen Wirtschaftsminister und eine Außenministerin hat, die sich beide gegen China wenden. In ihrer Politik, in ihrem Verhalten, auch in Maßnahmen des Wirtschaftsministeriums auf kleine Unternehmen bezogen, auf große Hermeskredite wurden, Bürgschaften wurden entzogen. Sowas hat es in der gesamten Welt noch nie gegeben. Wir sind drittgrößte Nation der Welt, eine der größten Exportnationen, und dass sich Wirtschaft und Außenminister, beide Minister für draußen, für unser Außenbild, gegen unseren wichtigsten Handelspartner und zweitens gegen die wichtigste Zukunftsnation der Welt gewehrt haben, das sucht seinesgleichen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, ist ein Sargnagel für die deutsche Wirtschaft. Und jetzt hattest du angesprochen, die Reise oder jetzt, dass wir beim ASEAN-Gipfel nicht dabei waren und dass es sogar noch schlimmer ist. Wir müssen uns überlegen, wir haben einen neuen Bundeskanzler und der war nach Monaten im Juni schon in den USA, aber er war noch nicht in China. Und das ist jetzt fast ein Jahr her. Wir sind morgen im November als Beispiel. Und die Diskussion, die wir in den letzten, vor einigen Wochen hatten, vor 2-3 Wochen, Ende Oktober, war eben auch unser Außenminister, dass der eben keine Termine in China bekommen hat. Da muss man sich mal vorstellen, der war in seinen ersten Reisen in Indonesien und Japan. Aber unser wichtigster Handelspartner, den hat er noch nicht besucht. Also dies ist in der Diskussion gar nicht aufgetaucht. Das Argument, warum ist man nicht in den ersten 2-3 Wochen gleich in China? Man hätte einen Affront begeben können, konstruktiv, und sagen, ich besuche, bevor ich Amerika besuche, besuche ich zuerst China als Beispiel, als Bundeskanzler oder als Außenminister. Wir können sogar die Perspektive erweitern. Wenn man das aus der Notwendigkeit für die Zukunft der deutschen Wirtschaft nicht sieht, dann kann man auch von der Argumentation der seltenen Erden kommen. Wenn man weiß, dass 90% der seltenen Erden entweder in China sind oder verarbeitet werden, als Technologienation Deutschland hätte man wen zuerst besuchen sollen? Nämlich China, wenn man von der Warte geht. Wenn man von der Umweltperspektive CO2-Emissions käme und kommt, dann kann man auch genug Gründe dafür, wenn zuerst China, weil das der größte Emissionär ist in der Welt, aber jetzt wieder auch in Trump 1-Zeiten war China schon mal, kam international auf, hat sich als international in Verantwortung auch gezeigt. Auch dann sollte man China, wenn nicht zuerst, dann sogar in den ersten Wochen seiner Amtszeit besuchen. Und für mich ist das schier unglaublich. Also normalerweise müsste man den Leuten die Hälfte der Rente oder die gesamte Rente wegnehmen.
Auch wieder die Diskrepanz. Die Unternehmer, die oder die Vorstände, die sind natürlich nach wie vor, die fliegen nach China. Ja klar, die müssen das.
Ja.
Die sind vor allem auch technologisch mittlerweile. Du hast ja gerade gesagt, die sind sonst raus. Da kann man sich's nicht leisten. Das ist halt die Realität.
Absolut.
Nur zurück ist es halt schwer, ganz ohne Politik.
Zurück zu den Unternehmern. Die Narrative, die wir jetzt im vorherigen Video, aber auch jetzt beschrieben haben, haben dazu geführt, dass wir ein negatives China-Bild in der Öffentlichkeit haben, was die Unternehmen überhaupt nicht mehr tragen können. Für die ist China ganz sachlich und rationell ein wichtiger und wichtigster Geschäftspartner und wichtigster Zukunftsmarkt. Und die müssen sich weiter mit China beschäftigen. Und die machen ihr Geschäft weiter. Das war ja schizophren. Nicht deutsche Politik wendet sich gegen China, aber die deutschen Investments gehen hoch. Die deutschen Firmen müssen weitermachen. Sie haben keine Alternative. Und bevor sie sich, wie das vor 4 Jahren gefordert war, von China abkuppeln, in gute und böse Länder spitten, was für ein Quatsch. Nur mit guten Demokratien, unseren Demokratien, dann hätten wir noch mit 10% der Welt zu tun. So ist man weiter nach China gegangen, aber man erscheint in keiner deutschen Talkshow mehr. Nicht, das spürt man ja. Und vielleicht noch ein Hinweis, ich habe auch referiert bei einem Roundtable der Deutschen Städtepartnerschaft. Es geht nicht nur um die Unternehmen, um Universitäten und Forschungsinstitute, die jetzt mehr mal Angst vor China-Spionage haben, durch Narrative aufgebaut, sondern es gibt 120 deutsch-chinesische Städtepartnerschaften. Die wurden in den letzten 20, 30 Jahren aufgebaut. Da hat man Kulturaustausch, Sportaustausch, vielleicht sind sie entstanden, weil eine Firma aus der Region was aufgemacht hat. Und diese Städtepartnerschaften, die haben kaum China-Know-how, keine China-Kompetenz. Und da gibt's dann einen Mitarbeiter, der hat dann irgendwie mit 10 Städtepartnerschaften, mit Warschau, mit Washington, mit Ukraine jetzt gezwungenermaßen zu tun, ist kein Sinologe beispielsweise. Und das negative China-Bild führt dazu, dass Bürgermeister oder diese zuständigen Mitarbeiter lieber ganz die Hände weglassen von China. Reisen werden abgesagt. Größe China-Summits in Deutschland finden nicht mehr statt in bestimmten Städten, weil man Angst vor der Öffentlichkeit hat, weil dieses negative China-Bild durch die Narrative geopolitisch inszeniert sich so zementiert. Und dann, das sind die Auswirkungen. Also diese Narrative haben schon Wirkung gezeigt. Und das ist im Bereich der Städtepartnerschaften ist das auch sehr bedauerlich, ja, wie für Firmen.
Aber jetzt vielleicht so abschließend auch für die Zuschauer. Viele davon sind selbst Unternehmer, Investoren. Was kann man da jetzt genau machen? Also ich habe zwei Tipps. Erstmal schaut mal die Inhalte von Thomas an, denn dort gibt es viele Dinge wie Bücher, Inhalte, auch Artikel, Zeitungsartikel. Da kann man schon eine ganze Menge mitnehmen, gerade im Verständnisbereich. Zweites, lasst hier ein Abo da und aktiviert die Glocke, denn natürlich gibt es solche Interviews immer wieder und auch hier China-Inhalte. So, darüber hinaus haben wir aber das Phänomen, wir haben teilweise auch in der Vergangenheit hatten wir eigentlich schon wieder eine zu schöne China-Welt teilweise.
Ja.
Du hast das China-Trunkenheit, der Begriff kommt von dir
genannt.
Und auf der anderen Seite haben wir diese negativen Narrative. Ja. Was mache ich jetzt als Privatperson, der nicht so den Zugang hat wie wir und hier in Asien täglich das so bewerten kann und sich auch noch natürlich damit beschäftigt? So.
Ja, also vielleicht, was ich sehr gerne erwähne in meinen Seminaren, Halbtags-Ganztags-Seminare zur Wahrnehmung Chinas, ist der Pendel sozusagen. Und wir haben 20, 30 Jahre China-Aufstieg gehabt und das ist märchenhaft, nicht? Also es ist wie eine Fabelgeschichte. Mhm. Jedes Jahr wurden Bonusziele übertroffen, die Firmen machten Gewinne, viele, die Manager machten Gewinne, individuell waren Mushrooming an Art, Flohmärkten, Galerien, Pubs in China. Also man hat neben dem Aufstieg Chinas auch eine Art von China-Trunkenheit gespürt eben, nicht? Aber der Aufstieg war real, aber trotzdem war man benebelt und einfach, man war wie im Rausch, China-Rausch. So, und was ist jetzt passiert? Jetzt hat's Covid gegeben. Covid hat eben den Blick vernebelt und hat alles wieder bei Null anfangen lassen sozusagen. Man hat uns vergessen lassen, was der Megatrend unserer Zeit ist. Aber das Interessante ist, wie nach einem, wenn wir abends 5 Bier oder 20 Bier trinken, haben wir am nächsten Tag einen Rausch und die Ernüchterung. Und dann hat das Pendel zum anderen Extrem, vom einen Extrem China-Trunkenheit, zum anderen Extrem China-Angst.
Ja.
Auch dank dieser Narrative, der Bespielung umgeschlagen. Und das bedeutet eben, dass man in Deutschland durch die Narrative bespielt, die Gefahr und die Angst vor China, das Öffentlichkeitsbild aufgebaut, China gar nicht mehr angefasst hat. In den Städten Unternehmen sich mehr nicht mehr in Talkshows gezeigt haben, aber man hat das Thema auch nicht mehr. Man wird als China-Fan und China-Versteher angemacht. Das ist schier unglaublich. Und das ist die wichtigste Nation, Aufstiegsnation unserer Zeit. Also man hat, und da verpasst man, dass es vom einen Extrem ins andere ging, hat man verpasst oder läuft Gefahr, dass man dann wieder China unterbewertet jetzt und nicht spürt, dass man permanent macht China weiter, technologisch und in vielen Bereichen, ob es ChatGPT und in anderen Bereichen, im IT-Bereich, KI, AI etc. Und dass man China nicht unterbewertet. Ich merke es eben auch, wenn man Veranstaltungen in Deutschland macht, viele Industrie- und Handelskammern, Industrieverbände haben Angst, Asien sich der Thematik anzunehmen, weil sie 15, 20 Jahre Asien hatten und jetzt zu wenig Know-how haben, zu wenig Kompetenz und verstecken sich lieber, machen dann Konzepte über Afrika und andere. Aber das macht ja auch Sinn. Aber dadurch wird China unterbewertet. Und da läuft man Gefahr, den realen Fortschritt Chinas oder auch im Fitness- und im Kompetenzcenter sich mit China zu engagieren und sich mit China hochzureiben, um Technologieführer zu bleiben. Wir haben so 1400 technologieführende Unternehmen in Deutschland insgesamt, sagt man. Und da geht es darum, dass die Unternehmen, und vielleicht das war das Letzte, deine Frage, eben das Unternehmen weniger wie Individuen oder auch Investoren weniger auf die Medien hören.
Ja.
Und einfach nach China reisen, sich selbst das vor Ort anschauen. Sie werden feststellen, dass man kaum noch normal reisen kann, weil alles wird mit Fintech bezahlt etc. Wie China sich entwickelt. Sie werden auch feststellen, das ist interessant, dass vieles in China einfacher geworden ist. weil man das typische Narrativ besteht, alles ist schwerer geworden. Ja, klar, Geschäft, weniger deutsche Experts und anderes.
Ja.
Aber die Infrastruktur, all das ist wesentlich leichter geworden
ja.
im Vergleich zu 10, 20 und 30 Jahren. Visa
und bewegen. Sicher, komfortabel.
Sicherer ja. auch eben.
Und dann aber auch wieder das Negative, sage ich auch zum Beispiel, ist schwieriger geworden, nur mit dem Englischen zurechtzukommen.
Ja,
also
ja.
es gibt natürlich negative Tendenzen,
ja,
aber die werden im Prinzip über alles gestülpt. Und die positiven Seiten, die gibt es nicht. Und das Interessante ist
die werden weggelassen.
Die meisten, die dann aber so berichten, die haben eins gemeinsam, die waren selbst meistens nie in China.
Ja, absolut. Vielleicht noch ganz am Ende der Tipp für die Unternehmer, Städte, Universitäten, anderes und Individuen, Finanzinvestoren nach China zu reisen, sagte ich schon, aber den Medien nicht zu sehr zu hören und weniger zu erlauben, sich einzunehmen von den Narrativen, dem geopolitisch Inszenierten.
Ja.
Weil beispielsweise auch China kommt jetzt mit Antworten und ich sehe eben bedauerlicherweise, wie China gebasht wird in Europa im Westen der Zeit, aber auch wie in Südostasien, Amerika, US-Bully und Western Allies gebasht werden. Und das ist etwas, warum ich mich eigentlich mit dem Thema beschäftige, um Frieden zu erreichen und das traditionelle Internat zu sehen, Brücken zu bauen zwischen den Ländern, zwischen der Kultur
ja.
und nicht Brücken zu zerstören. Das ja. ist mein Herzensanliegen eigentlich im Rahmen der gesamten Beschäftigung mit dem
ja.
Thema.
Schönes Anliegen, schönes Schlusswort. Und wir merken ja auch, das Personal wird langsam unruhig, denn wir sitzen ja wieder in einem der schönsten Restaurants in Kuala Lumpur. Sehr nett, dass wir überhaupt...
Prima cool, das heißt 50 und es
genau.
gibt hier gutes Essen.
Ich packe den Link von Google Maps in die Beschreibung. Also wenn man in Kuala Lumpur ist, gerne hier vorbeikommen. Und ja, die wollen jetzt ja auch die Musik, glaube ich, anmachen. Und die Mittagszeit beginnt jetzt hier. Von daher sind wir auch gezwungen aufzuhören. Aber ich glaube, wir haben wieder ein rundes Video. Thomas, vielen Dank für diese Doppel-Session, die wir hier gemacht
gerne.
Haben. Wie gesagt, angenehm, aber doch mittlerweile auch recht warm. Gefilde hier. Ja, vielleicht haben wir die Chance, nächstes Jahr hier anzuknüpfen, sehr wahrscheinlich. Gerne in den Austausch mit uns gehen. Wie gesagt, Inhalte sind unten drin, aber auch diskutieren kritisch, sachlich zu dem ganzen Thema. Freuen wir uns drauf.
Ist unser Leben. Mach Seminare dazu sogar.
Ja, absolut. Gerne. Also auschecken. Okay, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.